Interessanterweise, Stadion war eine Längeneinheit, also war genau bemessen, wie lang dieses Stadion sein musste, eben wegen der Laufwettkämpfe. Und das war beim antiken Griechenland immer so ein bisschen unterschiedlich, weil man hat das in Fuß gemessen und die hatten nicht überall die gleiche Schuhgröße. Und deswegen war das Stadion in Athen dann nicht ganz so groß wie vielleicht das in Sparta oder Olympia. Und also die waren dann so zwischen 180, 190 Meter lang in heutigen Maßeinheiten. Aber jedes hatte so ein bisschen Abweichung, auch wenn sie alle hießen, das ist ein Stadion.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Im Stadion-Special beleuchten wir den Mythos, die Geschichten und die Zukunft unserer Heimat.
Ja, herzlich willkommen zur Eintracht vom Main, dem Podcast von Eintracht Frankfurt. Mein Name ist Matthias Thoma und wir machen jetzt mal was ganz Neues. Wir starten mal eine Trilogie. Es ist derzeit so, dass unsere Fans nochmal 100 Jahre Stadion feiern. Gegen Union Berlin wird nochmal das Jubiläum, der Geburtstag des Stadions gefeiert. Und wir haben uns überlegt, wir schauen nochmal in die Geschichte des Stadions, in die Gegenwart und in die Zukunft. Wir hatten im Frühjahr eine Veranstaltungsreihe, die wir gemeinsam mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und mit dem Sportamt gemacht haben. Da hatten wir verschiedene Vorträge zur Geschichte des Stadions und drei Referenten haben wir uns ausgesucht, die uns jetzt nochmal berichten. Es wird Dr. Julius Reinsberg sprechen zu den Anfängen des Stadions, zum neuen Frankfurt. Dann kommt Vinny Nass, der Geschäftsführer des Stadions war und ganz nah dran an der Eintracht. Der redet von der WM 74 bis fast 2005. Und dann kommt noch Patrick Meyer, der derzeitige Geschäftsführer der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, der sehr viel zu heute und vielleicht auch zu morgen sagen kann. Mein Name ist Matthias Thoma. Ich freue mich und heute haben wir einen ersten Gast, Dr. Julius Reinsberg. Willkommen, Julius.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ist mir eine Riesenehre. Freue mich, hier zu sein.
Das freut uns auch sehr. Julius, du hast nie für die Eintracht gespielt, daher fällt es den Leuten vielleicht erstmal kein Groschen, wer du bist, aber stell dich doch mal ganz kurz vor.
Gerne. Also ich bin von Haus aus Historiker, habe mich besonders mit Architekturgeschichte auseinandergesetzt und zwar mit der Frankfurter Architekturgeschichte. Dazu habe ich auch meine Doktorarbeit geschrieben vor ein paar Jahren hier in Frankfurt. Mich da mit den 20er Jahren auseinandergesetzt und in diesem Zusammenhang eben auch mit dem Stadion. Ja, beruflich habe ich das dann eine Zeit lang gemacht, nämlich bei der Ernst-May-Gesellschaft. Bisschen Schleichwerbung, ganz tolles Museum, wer es noch nicht kennt, das Ernst-May-Haus in der Römerstadt. Kann man sich anschauen, wie die Leute modern gewohnt haben in den 20er Jahren. Da habe ich eine Zeit lang gearbeitet und jetzt seit 7 Jahren inzwischen bin ich gewechselt zur Stadt Frankfurt und bin hier im Kulturdezernat und habe hier unter anderem das Jubiläum 100 Jahre Neues Frankfurt mitbetreuen dürfen und eben auch das Stadionjubiläum.
100 Jahre Neues Frankfurt, Stadionjubiläum. Bist du auch Eintracht-Fan von Haus aus?
Natürlich. Also ich bin Eintracht-Fan. Das ist die kurze Antwort. Und die lange Antwort ist, ich war ganz lange Eintracht-Fan im Exil. Ich bin zwar in Frankfurt geboren, bin aber schon mit, glaube ich, 6 Jahren hier weggezogen, damals mit meiner Mutter ins Saarland nach Saarbrücken. Und da habe ich meine komplette Schulzeit verbracht und da war es immer ein bisschen schwierig, Eintracht-Fan zu sein. Erinnere mich, da wird man dann immer gedisst, Fahrstuhlmannschaft, was ein bisschen absurd ist, wenn man sich anschaut, wo der erste FC Saarbrücken ist. Aber gut, anderes Kapitel. Später war ich dann in Bonn und in Gießen, da habe ich durchaus Sympathien zum Bonner SC, ich glaube, das darf man sagen, Regionalliga. Beobachte ich heute noch gern. Und 2013 bin ich dann zurückgekommen nach Frankfurt und war das erste Mal wirklich hier in der Stadt, konnte ins Stadion gehen und wirklich Eintracht-Fan in Frankfurt sein.
Sehr gut. Wenn wir beim Bonner SC sind, warst du da auch im Stadion manchmal? Die haben auch ein schönes Stadion, oder?
Die haben ein tolles Stadion, der Sportpark Nord. Da war ich in der Studienzeit oft und war auch vor ein paar Wochen mal zur Eröffnung. Die sind jetzt wieder in die Regionalliga aufgestiegen. Das habe ich mir angeschaut mit meiner Tochter. Das ist genau richtig, weil da nicht so viel los ist, kann man auch mit kleineren Kindern hingehen, ist der Vorteil in der Regionalliga.
Okay, so viel zum Bonner SC, jetzt ist aber gut, jetzt geht's um die Eintracht.
Jawohl.
Und du hast gesagt, Ernst-May-Gesellschaft, das neue Frankfurt, das ist dieses Jahr ja ein Thema. Für uns natürlich steht im Vordergrund 100 Jahre Stadion. Aber du hast einen Vortrag gehalten bei uns, das erste Frankfurter Stadion, eine Architektur zwischen Klassizismus und neuem Frankfurt. Neues Frankfurt, der durchschnittliche Eintracht-Fan bringt das mit dieser modernen Küche in Verbindung. Aber vielleicht kannst du uns mal allen komplexer erklären, was das neue Frankfurt war, Mitte der 20er Jahre.
Klar. Also das neue Frankfurt war eine ganz umfassende Stadterneuerungsbewegung in der Weimarer Republik. Es war ja eine Zeit, wo man ganz große Brucherfahrungen hinter sich hatte. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei. Die Schrecken so eines industrialisierten Krieges waren erlebt. Es war ein neues politisches System eingekehrt in Deutschland. Die Monarchie war zu Ende. Wir hatten das erste Mal Demokratie mit der Weimarer Republik. Und das hat auch zu einem gesellschaftlichen Umdenken geführt. Wie kann denn ein neuer Mensch aussehen, war damals so ein Schlagwort, was viele Leute, Künstler, Intellektuelle und so, auch politische Parteien bewegt hat. Und aber eben auch die Architekten, die halt hingegangen sind, wie sieht denn das ideale Haus von morgen aus? Wie kann ein Mensch in der Industriegesellschaft leben? Wie kann der menschenwürdig leben? Denn wir sind da in der Zeit der Wohnungsnot. Ja, in Frankfurt hat sich da vielleicht nicht so viel verändert. Aber damals war es wirklich eine krasse Zeit in Frankfurt. Es gab echt Slums, hat man auch wirklich so genannt. Etwa in der Altstadt, wo die Leute dann in den schiefen Speichern gewohnt haben oder feuchten Kellern von völlig maroden Gebäuden, die halt übervermietet wurden. Und in diese Gemengelage ist damals der Oberbürgermeister Ludwig Landmann reingegangen mit der Agenda, für jeden Frankfurter einen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und das zu verbinden mit einer ganz umfassenden Stadterneuerung, die eben Wohnungen umfassen sollte, Städtebau umfassen sollte, aber auch die öffentlichen Einrichtungen. Und das ging dann hinunter bis in die Gestaltung des Stadtwappens, das ja sehr, ich glaube, vielen Eintracht-Fans bekannt ist, der sogenannte Leistiko-Adler. Leider haben wir ihn ja nicht mehr als offizielles Stadtwappen, aber im Stadion sieht man ihn ja noch oft.
Im Stadion taucht er immer wieder auf und wir freuen uns auch darüber. Du hast jetzt gesprochen, dass es in Frankfurt auch Slums gab. Man kennt das ja aus Berlin, diese Mietkasernen. Mietskasernen, gab es sowas hier in Frankfurt auch oder war das in Frankfurt nicht so?
Jein, also es gab die gleiche Problematik. Es gab weniger diese klassischen Mietskasernen, wie wir die aus Berlin kennen, mit 2, 3, 4 Hinterhöfen, weil Frankfurt eine bürgerliche Stadt war und ganz lange eben nicht gewachsen ist und dann sehr rasant im 19. und 20. Jahrhundert gewachsen ist. Deshalb die Bausubstanz, die hier war, waren andere Häuser als jetzt in Berlin, nicht ganz so groß ausgelegt, aber genauso überbelegt. Und man hat wirklich versucht, alles zu vermieten. Und nach dem Ersten Weltkrieg hatte man eine Situation, wo das explodiert ist, weil man hatte die Soldaten, die heimgekehrt sind aus dem Ersten Weltkrieg, die eine Familie gründen wollten, nachdem sie das überlebt haben. Das heißt, die brauchten Wohnungen. Man hatte sehr viele Leute, die aus dem Osten kamen, also aus den Gebieten, die früher zu Deutschland gehört haben, die dann nach Kriegsende eben an Polen gegangen sind und wo sehr viele Leute geflohen sind. Und Frankfurt war sehr attraktiv für die. Da hat man sich versprochen, eine Existenz gründen zu können. Und die wollten alle wohnen. Und Platz war in dieser Stadt nicht. Aber es gab schon sehr viele Leute, die das große Geschäft gewittert haben und jeden Winkel, den sie konnten, vermietet haben.
Es kam also zu einem Bevölkerungsboom, dann ja auch ein Sportboom. Da kommen wir sicher auch noch dazu. Du hast gesprochen von Ludwig Landmann. Wir haben Ernst May als Vertreter. Wir haben diesen Leistiko mit dem Leistiko Adler. Max Bromme, der dann auch viel am Stadion gemacht hat. Wie ist das denn, dieses neue Frankfurt oder die Idee des neuen Frankfurts in der Bevölkerung aufgenommen worden? Weil man weiß ja, dass dieser Adler erstmal relativ viel Hohn und Spott ausgesetzt war. Der gerupfte Adler hat man ihn, glaube ich, genannt und man hat mit diesem Modernen gar nicht so umgehen können erstmal.
Genau, also das wurde sehr kontrovers aufgenommen. Ich würde sagen, was der große Vorteil war, es war Stadtgespräch. Also ist heute vielleicht nicht mehr so, aber damals jeder kannte diesen Namen Ernst May, den Stadtbaurat. Der hat wahnsinnig polarisiert, aber jeder wusste, was der macht. Und der hat auch durchaus für sein Programm geworben. Der hat im Radio gesprochen, damals das Medium der Zeit. Der hat Vorträge gehalten. Der war international bekannt für das, was er in Frankfurt gemacht hat. Und ja, das war so zweigeteilt. Es gab schon viele Fans des neuen Frankfurt, die das toll fanden, die sich natürlich wahnsinnig gefreut haben, wenn sie es geschafft haben, eine von von diesen Wohnungen zu ergattern. Aber gerade so in konservativen Kreisen, die konnten damit nicht so viel anfangen. Auch politisch war es so, die rechten Parteien haben sehr geätzt gegen Ernst May und gerade auch gegen den Leistikow-Adler. Es gibt da im Nachlass von Ernst May, der liegt in Nürnberg, gibt es einen ganzen Stapel von Briefen, die Ernst May bekommen hat zu diesem Adler. Und also heute wird man sagen, das ist ein Shitstorm. Also der wird da beschimpft und übel angegangen und eben dieser Leistikow-Adler, ja, wie wurde er genannt, einseitig gelähmte Eintagsfliege und ähnliches. Also da hat man sich schon viel ausgedacht. Aber letztlich, er ist übernommen worden und er ist auch lange Stadtwappen geblieben. Interessanterweise sogar noch einige Zeit unter den Nazis. Die waren die heftigsten Kritiker dessen und haben gepoltert, also sobald sie mal an die Macht kommen, werden sie alle Siedlungen niederreißen und diesen Adler sofort abschaffen. Und als es dann so war, waren die sehr pragmatisch und haben erstmal gebraucht, bis sie alles Briefpapier mit dem alten Adler aufgebraucht haben, bevor sie dann 36 ein neues Stadtwappen eingeführt haben.
Das neue Stadtwappen, der Adler hängt auch bis heute in der Haupttribüne. Im Foyer der Haupttribüne war ursprünglich im Marathontor beheimatet, ist jetzt nach dem Neubau direkt in die Haupttribüne gewandert. Das ist der Adler, der seit 1936 dann offizielles Stadtwappen ist. Diese innovative Herangehensweise fördert ja oft Kritik, also es kommt was Neues, man mag das nicht. Auch die bekannte Schrift Futura wird auch mit dem neuen Frankfurt in Verbindung gebracht. Auch Walter Gropius wird auch mit dem neuen Frankfurt in Verbindung gebracht. Was haben die damit zu tun?
Also die Futura war tatsächlich eine Schriftart, die hier in Frankfurt erfunden wurde, von Paul Renner, war ein berühmter Typograf in dieser Zeit. Und das Besondere an der Schrift ist, dass sie serifenlos ist. Also wenn man mal drauf achtet, die meisten Schriften, die haben so kleine Häkchen an den Buchstaben unten oder oben. Die sollen so ein bisschen den Lesefluss steuern, dass man von einem zum anderen Buchstaben mit den Augen springen kann. Und die Futura hat das nicht. Die war ganz radikal vereinfacht auf die Grundformen. Und das war schon was Besonderes in dieser Zeit. Und das war eben die Schrift des neuen Frankfurt. Also die wurde hier erfunden. Und die kam dann eben auch zum Einsatz in der offiziellen Zeitschrift. Es gab eine Zeitschrift, Das neue Frankfurt, die weltweit auch vertrieben wurde und die hier das Stadtplanungsamt herausgegeben hat. Also die Behörde, der Ernst May dann vorstand, die natürlich nur in Futura gehalten war. Es gab eine Reklameordnung für die Stadt Frankfurt, die sich eben an dieser Ästhetik orientierte und wo die Futura eine Rolle gespielt hat. Es gab eine Friedhofsordnung. Also das wird wirklich bis ins letzte Detail ästhetisch alles durchdacht. Und die Idee war eben, dass man so ein einheitliches Stadtbild nach modernen Maßstäben erschafft. Ja, und Walter Gropius, der war einerseits präsent, weil er auch sehr viel geschrieben hat über das neue Frankfurt. Die Architekten waren da sehr gut vernetzt. Und Walter Gropius war ja in dieser Zeit eher theoretisch tätig, war Direktor an dem Bauhaus in Weimar. Und in Frankfurt hat man aber praktisch umgesetzt, was die in Weimar sich ausgedacht haben. Da hat man wirklich modern gebaut. Und er selbst hat auch einen ganz kleinen Beitrag geliefert. Kennt man vielleicht die Siedlung am Lindenbaum, wenn man die Eschersheimer Landstraße runterfährt. Und dann findet man die, eine ganz kleine Wohnsiedlung. Aber die ist tatsächlich von Gropius gebaut.
Die gibt's bis heute, kann man sich anschauen. Was sind denn so die markantesten Erinnerungen an das neue Frankfurt, wenn man heute in Frankfurt ist?
Also insgesamt wurden um die 20 Siedlungen gebaut. Man streitet sich immer ein bisschen, was zählt dazu, was ist schon Siedlung, was ist eine Wohnhausgruppe und so. Aber die sind größtenteils erhalten. Also ich glaube, es ist nur eine komplett abgerissen. Die anderen kann man sich anschauen. Es gibt ein sehr schönes Angebot von der Ernst-May-Gesellschaft, auf deren Seite so eine interaktive Stadtkarte, wo man sieht, wo die heute verortet sind. Besonders schön ist die Siedlung Römerstadt an der Nidda, ist so das eleganteste Projekt des neuen Frankfurt. Die wurde typisiert hergestellt, das heißt, man hat vorher die Häusertypen entworfen und dann immer wieder vor Ort hergestellt, teilweise auch in der sogenannten Großtafelbauweise. Heute würde man sagen, Plattenbau ist sehr in Verruf geraten, aber damals war das was wirklich Innovatives, um schnell zu bauen. Und das hat man bei vielen dieser Siedlungen gehabt. Dann ganz markant bis heute erhalten ist die Großmarkthalle, wo die EZB jetzt sitzt. Ist ja jetzt das Hochhaus hinzugekommen mit einer wirklich schönen Kombination, wie ich finde, dass man den historischen Bau erhalten hat, aber eben um diesen Neubau ergänzt hat. Das Gesellschaftshaus Palmgarten kennen sicher manche. Also dieser ist ganz interessant, das ist ein Hybridbau. Also man hat auf der einen Seite den modernen Bau mit diesem Hochzeitszimmer, diesem geschwungenen Glasbaukörper, ganz modern. Und auf der anderen Seite hat man aber noch den historistischen Bau, der so den Prunk des 19., frühen 20. Jahrhunderts abbildet. Also da hat man durchaus auch kombiniert und ein altes angebaut. Letztes Beispiel, wo man das auch gemacht hat, ist die Siedlung Bornheimer Hang. Sieht man ganz schön, wenn man auf der Stadtautobahn vorbeifährt, auf der 661, den Bornheimer Hang hochschaut, also über das FSV-Stadion hinweg, sieht man die Kirche, die da entstanden ist, von Martin Weber direkt am Hang. Und eben auch die Wohnbauten. Und auch das ist angebaut an ein Bauprojekt, was es schon gab. Sieht man an einem Detail, nämlich, dass das die einzigen Häuser sind, die kein flaches Dach haben. Sonst ganz programmatisch beim Neuen Frankfurt. Man baut modern, also mit Flachdach. Und war an dieser Stelle eben schon gebaut war, die Bauordnung schon feststand, hat man hier sich eben auf ein Spitzdach geeinigt.
Da noch mal ganz kurz mit die Verbindung mit Bauhaus in Weimar. Da hat man sich ausgetauscht.
Ja. Also die modernen Architekten haben sich ausgetauscht. Das war auch ganz wichtig, um eben Zustimmung zu generieren, weil, wie du ja gesagt hast, es war durchaus umstritten, was die gemacht haben. Es gab auch andere Moderne. Es gab den Heimatschutzstil, die in einer ganz anderen Ästhetik gebaut haben. Und um sich gegenseitig zu bestärken, hat man gern aufeinander verwiesen, auch international. Also Ernst May hat zum Beispiel die Stadtverordnetenversammlung eingeladen, in die Niederlande zu fahren, wo es eben sehr viel moderne Architektur gab, die schon gebaut war, um zu zeigen, schaut mal, hier macht man das schon und das wollen wir jetzt auch. Und so hat man das halt innerhalb Deutschlands dann auch gemacht. Zu Gropius gab es Kontakte, auch nach Berlin. Bruno Taut war da der Architekt. Vielleicht kennt mancher noch die Hufeisensiedlung, die da entstanden ist. Und da hat man sich ausgetauscht und gegenseitig aufeinander verwiesen, um zu zeigen, schaut mal, das ist modern, Berlin hat das schon. Das brauchen wir doch in Frankfurt auch.
Wahnsinn. Max Bromme war Gartenarchitekt, auch im neuen Frankfurt. Und der, ich habe gesehen, der war für die Erweiterung des Hauptfriedhofs zuständig. Er war Macher Brentano-Park, Holzhausen-Park und er war auch fürs Waldstadion zuständig. Wie war denn das neue Stadion, das dann 1925 eingeweiht wurde, wie war das dann ins neue Frankfurt eingebettet?
Ja, das ist eine bisschen schwierige Konstellation. Eigentlich ist die Planung total modern und hätte super ins neue Frankfurt gepasst, weil du hast einen riesigen Landschaftspark und das war was, was zu den Forderungen des neuen Frankfurt sehr gut passte. Man ging nämlich damit dran, mehr Licht, mehr Luft, mehr Sonne. Das sollten die neuen Wohnsiedlungen einlösen, das sollten aber auch die grünen Anlagen einlösen, die in der Zeit entstanden sind. Also die Idee war, dass man den Leuten ermöglicht, Sport zu treiben, ihren Körper gesund zu halten und eben auch Sport zu erleben. Also eigentlich vom Ansatz total passend in diesem Programm. Problem war, dass das Stadion schon vorher geplant, also bevor Ernst May nach Frankfurt kam, geplant und weitestgehend realisiert wurde, nämlich vom Vorgänger von Ernst May, das war Gustav Schaumann. Der war ein bisschen konservativer, was auch klar ist. Also der hat Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen, glaube 1902, 1901 sowas als Stadtbaurat, war also dann schon über 20 Jahre hier im Amt, hat noch eine andere Ästhetik gehabt und der hat das Stadion gebaut, was in seinen Formen das erste Stadion eben klassischer war. Und das war was, was von der Ästhetik nicht so ins neue Frankfurt reingepasst hat. Und deswegen, obwohl es ideell so gut passte, war das so ein bisschen das Stiefkind des neuen Frankfurt. Man hat es immer nur hier und da erwähnt, aber es gibt keinen großen Vortrag von Ernst May, in dem er sagt, wie toll das Stadion ist, obwohl es eigentlich genauso sein müsste.
Gibt es Hinweise, dass er überhaupt nicht zufrieden damit war? Hat er das mal ein bisschen gejammert über den eher konservativen Herangehensweise?
Also zum Glück nicht über Stadion. So weit ist er nicht gegangen. Da gibt es eine Äußerung, wo er eben... Also wo diese Zeitschrift des Neue Frankfurt hat mal eine Sondernummer zum Thema Stadien gemacht. Und da kam man natürlich nicht drum rum, nicht nur weltweit vorbildliche Stadien zu zeigen, sondern auch was zu Frankfurt zu sagen. Und da gibt es dann so einen Halbsatz, ja, dass das in Frankfurt ja schon alles vorbildlich gelöst ist. Also so weit ist er nicht gegangen, aber an anderer Stelle natürlich, wenn es darum ging, klassischere Architekten zu kritisieren, da hat er und seine Kollegen, haben die auch kein Blatt vor den Mund genommen. So ein Gegenbild war da zum Beispiel München, wo man sehr klassisch noch gebaut hat oder konservativ gebaut hat. Das hat man auch ordentlich und auch offiziell auf die Schippe genommen, was da so passiert ist.
Okay. Bevor wir zur anderen Ästhetik kommen des Stadions, Machen wir mit dir jetzt einfach mal die Rubrik Eagles 11. Die hat überhaupt nichts mit Architektur zu tun. Die hat gnadenlos was mit dir zu tun, um dich als Eintracht-Fan und als Mensch ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass du ein Fußballtrikot hattest als Kind. Was war dein erstes Fußballtrikot?
Ja, ich meine, er müsste 2005 oder 2006 gewesen sein. Und zwar das Trikot, was damals noch mit Fraport war. Ich erinnere mich an diese schönen Wellen, die da waren. So das Fraport-Logo, da gingen so konzentrische Kreise aus, die halt wie so ein Radar vom Flughafen waren. Das fand ich wahnsinnig schön, ja.
Da gibt's auch eine Erklärung für. Ich habe die aber vollkommen vergessen, für diese Kreise. Dein Lieblingsspieler bei der Eintracht?
Ich glaube, das ist ewig Makoto Hasebe.
Sehr gut. Julius, dein Lieblingsreiseziel?
Italien, Lago di Balsena und, da kann man leider schon sehr lange nicht hin, war ich früher oft, St. Petersburg in Russland. Da war ich ein paar Mal, finde es eine wahnsinnig schöne Stadt. Das letzte Mal 2018 und naja, der Rest ist bekannt.
Dein Lieblingsessen?
Frankfurter Schnitzel.
Sehr gut. Lieblingsort in Frankfurt?
Der Eiserne Steg. Ich gehe da oft rüber, wenn ich vom Kulturdezernat in den Römer gehe. Also wir sind in Sachsenhausen. Und ich finde das einen wahnsinnig schönen Ort, weil du viele Leute hast, die einfach darüber gehen, was eine Brücke ist, und auf der anderen Seite die vielen Touris hast. Und das kommt da an der Stelle zusammen, ist so eine Symbiose, gefällt mir wahnsinnig gut.
Was war deine erste Schallplatte? Oder CD vielleicht?
CD, wahrscheinlich, genau, also bei dir Schallplatte schon, ja? Bin ich, glaube ich, noch zu jung zu. Die erste CD müsste von John Bon Jovi, It's My Life, die Single gewesen sein.
Ach du meine Güte, du bist ein junger Kerl. Weißt du noch, wann du das erste Mal im Stadion warst?
Das weiß ich. Muss dazu sagen, es war nicht mein erster Stadionbesuch. Ich habe es ja gesagt,
der war
ich bin
Bonn?
Im Exil. Nee, Bonn war dann später. In meiner Schulzeit war ich ab und an in Saarbrücken dann beim FC, wenn da irgendwie Pokalspiele waren, und habe nie jemanden gefunden, der mit zur Eintracht wollte. Das war immer schwierig. Ich habe gehofft, dass die mal aus Saarbrücken kommen. Ist aber leider nie passiert. Und das erste Mal, dass ich dann gefahren bin, muss Anfang der 2000er, da habe ich Leute gefunden, die mit mir gefahren sind, also war ich noch Schüler, und das war gegen den HSV, war es noch so ein Spiel, wo man vorher sagt, die andere hat keine Chance, und da hat sie die aber genutzt und gewonnen. Das war sehr schön.
Sehr gut. Und als du als Kind Fußballfan wurdest, wer war da dein Idol?
Also von der Eintracht Yeboah, ganz eindeutig, aber darüber hinaus auch Jürgen Klinsmann von der Nationalmannschaft. Also als Spieler mochte ich den sehr gerne. Als Trainer dann nicht mehr so, aber als Spieler fand ich den echt cool.
Und wenn du in Saarbrücken von Yeboah gesprochen hast, dann haben die wahrscheinlich alle leuchtende Augen gekriegt und haben gesagt, der kam von uns.
Ja, ich glaube, das war aber auch das Problem.
Hast du noch einen Lieblingssport neben dem Fußball?
Also ich habe eine Zeit lang Badminton gespielt, ich habe das gern gemacht, aber ansonsten, wenn ich Sport gucke, dann gibt es eigentlich nichts außer Fußball.
Und als letztes, dein Berufswunsch als Kind, was wolltest du mal werden?
Pilot.
Pilot. Woran ist es gescheitert?
Hat sich irgendwann verlaufen. Mir wurden dann immer gesagt, dass man da sportlich wahnsinnig fit sein muss. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das kriege ich nicht hin. Und habe mich anders orientiert.
Du hast bei uns im Museum ja den Vortrag gehalten, aber wir haben ja in Frankfurt, wir hatten jetzt auch jüngst das Museumsuferfest, wir haben ja eine riesen Museenlandschaft. Für dich als Kulturschaffende, was ist denn dein Lieblingsmuseum? Wo gehst du am liebsten in Frankfurt ins Museum?
Also es ist tatsächlich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich loyal zu meinem Arbeitgeber bin, aber es ist tatsächlich keins von den städtischen Museen, obwohl die natürlich ganz toll sind, aber am liebsten gehe ich ins Kommunikationsmuseum. Ich finde das schön, was die da machen. Die haben immer so ganz tiefgreifende Themen, weiß nicht, Thema Streit oder sowas ganz Grundsätzliches, was dann auch für alle interessant ist. Da kannst du sehr schön mit Kindern hingehen und da nimmt jeder was mit. Ist kein Kindermuseum, ist wie ein Familienmuseum. Das finde ich toll.
Das war für mich traumatisch. Wir haben da mal was ausgeliehen. Ich war mal in einem Depot des Kommunikationsmuseums, wo irgendwie 30 Telefonzellen stehen. Und dieses Depot war irgendwie 10-mal so groß wie unser Depot. Und es war nur ein Bruchteil davon.
Noch.
Noch, genau. So, das war jetzt die Eagles 11. Und jetzt kommen wir nochmal zum Frankfurter Stadion. Wir haben jetzt die Einführung gehabt, das neue Frankfurt. Sehr modern. Und jetzt hast du über das Stadion berichtet. Und als du über das Frankfurter Stadion gesprochen hast, hast du erstmal in der Antike angefangen. Also, was war denn in der Antike, was waren denn die ersten Stadien? Man weiß, in Griechenland gibt es Stadien, aber was waren denn historisch die ersten Stadien?
Genau, also in Griechenland, da ging diese Idee los, auch mit den Olympischen Spielen. Deswegen auch in Olympia gab es eben ein Stadion. In Athen gab es ein Stadion, das Panathinaikos-Stadion. Das hat man später auch wieder aufgebaut auf den alten Grundfesten. Und interessanterweise, Stadion war eine Längeneinheit, also war genau bemessen, wie lang dieses Stadion sein musste, eben wegen der Laufwettkämpfe. Und das war beim antiken Griechenland immer so ein bisschen unterschiedlich, weil man hat das in Fuß gemessen und die hatten nicht überall die gleiche Schuhgröße. Und deswegen war das Stadion in Athen dann nicht ganz so groß wie vielleicht das in Sparta oder Olympia. Und also die waren dann so zwischen 180, 190 Meter lang in heutigen Maßeinheiten, aber jedes hatte so ein bisschen Abweichung, auch wenn sie alle hießen, das ist ein Stadion.
Und was war der Unterschied zu dem Kolosseum?
Das Kolosseum ist ein Amphitheater, das heißt, das ist immer rund. Und da fanden dann eher so ja Tierhatzen statt, ganz brutale Form der Bestrafung auch. Also man hat die zum Tode Verurteilten dann den wilden Tieren davor geworfen, zur Belustigung der Leute. Die waren da, hatten etwas raue Vorstellungen von Freizeitgestaltung. Und dagegen eben im Stadion hat man wirklich die Wettkämpfe gehabt, da haben die Olympischen Spiele der Antike stattgefunden. Und das Dritte, was es eben gab, ist das Theater. Das ist also quasi ein halbes Kolosseum. Man stellt sich eben vor, man hat einen Halbkreis und am Ende des Halbkreises gibt es ein Bühnenhaus, also wo eine Bühne steht und dahinter eben noch hochgemauert ist. Meistens gibt es dann noch eine erste Etage darüber, wo dann auch Schauspieler auftreten können. Und da haben eben dann klassisch Schauspiel stattgefunden, haben kultische Spiele stattgefunden. Und das Interessante ist, in der Antike war das eins. Also man hat diese Idee gehabt, auch bei den antiken Olympischen Spielen, dass man das verbindet. Auf der einen Seite eben sportliche Wettkämpfe, aber auf der anderen Seite auch Wettkämpfe der Kunst und kultische Darstellungen, die dann eben da im Theater stattfanden.
Es gab Theatervorführungen, es gab Sport oder Olympische Spiele. Und man weiß ja auch in der Antike, es gab auch schon Fans, es gab sogar schon Hooligans, oder? Also es gab ja oftmals Ausschreitungen bei solchen Wettkämpfen.
Genau, also die sind da sehr robust zur Sache gegangen. Es war auch wirklich wichtig, das Thema Wettkampf im Sinne, dass da gewettet wurde. Also etwa in Rom im Circus Maximus, wo dann die Wagenrennen stattgefunden haben, gab es dann die verschiedenen Teams, die dann eine Farbe hatten, irgendwie das Blaue und das Grüne. Auf die konntest du gehen. Geld setzen. Und wenn dein Team dann verloren hat, dann ging das da schon ordentlich zur Sache und gab wohl auch Schiebereien. Also es hat sich vielleicht gar nicht so viel geändert im Vergleich zur heutigen Zeit. Und entsprechend gab es da schon auch Ultras in der damaligen Zeit.
Du hast davon gesprochen, dass es eine antike Bauform für Stadien gab. Die ist, glaube ich, eher aus dem Griechischen, und du hast es in Chicago gab es 1924 die amerikanische Antike. Kannst du das nochmal erklären, was das für eine Bauform für Stadien war in der Neuzeit quasi?
Ja, das ist ganz verrückt. Also so im 19. Jahrhundert kam ja so eine große Begeisterung nochmal für die Antike auf. Auch dadurch, dass man die viele Dinge ausgegraben hat und viele Entdeckungen in Griechenland waren, in der Türkei, also der heutigen Türkei waren. Und dass man eben auch diese Stadien, also man hat Olympia zum Beispiel ausgegraben. Und das hat viele, viele Leute begeistert, ähnliche Bauprojekte in die Moderne zu übertragen. Klar, man hat es mit den Olympischen Spielen gemacht. Die Olympischen Spiele der Neuzeit beginnen dann Ende des 19. Jahrhunderts, wo man eben in Athen das Panathinaikos-Stadion wieder aufbaut nach antiken Bauformen. Und in den USA hat man diese ganze Idee so ad absurdum geführt, indem man nämlich Dinge kombiniert hat. Also da gibt's dann Stadien, die sehen von außen aus wie das Kolosseum in Rom und von innen haben sie aber so eine Bahn wie der Circus Maximus drin und je mehr Säulen, desto besser. Und genau da in Chicago, da ist es dann völlig absurd im Soldiers Field, wo man dann so eine gigantische Arena errichtet hat, ganz ohne antikes Vorbild, aber eben mit allem möglichen antiken Baudekor, also mit einem riesigen Säulenfries, der dann da steht und der an dieser Stelle völlig deplatziert wird. Und das Witzige ist, das hat man dann vor ein paar Jahren nochmal umgebaut. So ein bisschen vielleicht wie in Leipzig, die Arena, wo ja auch in diesen klassischen Trichter eine neue Arena reingebaut wurde, hat man hier jetzt eine hypermoderne Arena in diesen Säulenhallen gebaut. Und das sieht dann aus, als hätte so ein UFO auf einem antiken Tempel gelandet. Also, wenn es interessiert, mal googeln. Soldier Field in Chicago sieht wirklich absurd aus.
Die Vereine in Deutschland hatten jetzt erstmal keine Möglichkeiten, was zu kombinieren. Die haben, als sie sich gegründet haben, um die Jahrhundertwende ihre eigenen Vereinsanlagen gebaut. Die Eintracht hatte den Riederwald, das war einfach ein Sportplatz mit einer Tribüne, dass ein paar Leute überdacht sitzen konnten und dass viele zuschauen konnten. Die Städte, wie auch die Stadt Frankfurt, kamen eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg auf die Idee, städtische Sportanlagen zu bauen. Da hatten wir schon unser Stadion, der FSV hatte sein Stadion. Wieso wurde denn der Stadionbau zu einer städtischen Angelegenheit? Das hängt ja auch dann mit dem neuen Frankfurt zusammen, oder?
Genau. Also wie gesagt, Amerika war da so ein bisschen voraus. Da gab es schon ganz viele Stadien zu diesem Zeitpunkt, auch weil da das Thema Wetten wieder eine riesige Rolle gespielt haben, also dass Sport ein Geschäft ist. Und in Deutschland ist man ein bisschen anders rangegangen, nach eben jetzt die Weimarer Republik, die neue Staatsform war, dass man nach Formen gesucht hat, wie kann man den Menschen eine möglichst gesunde Umwelt bieten. Also es war erkannt worden, dass Gesundheit ein ganz zentraler Faktor ist und dass der Staat da auch eine gewisse Verantwortung hat. Das war das eine. Das andere war eine politische Implikation, dass man nämlich überlegt hat, in dieser Zeit, die ja von vielen Unruhen geprägt war, wo man auch immer Sorge hatte vor den Arbeitersportvereinen, ob da nicht kommunistische Revolutionen ausgeheckt werden, dass man sich schon überlegt hat, okay, man muss da auch ein Ventil schaffen, also von politischer Seite. Das war auch eine Überlegung, dass man eben sehr gut mit Sportanlagen schaffen kann und auch mit dem Breitensport, dass man überhaupt die Möglichkeit gibt, dass die Leute sich in Sportvereinen organisieren und sie so vielleicht davon abhält, sich so politisch zu radikalisieren. Und eben in dieser Gemengelage hat man das Stadion als kommunale Bauaufgabe erkannt. Frankfurt war da ganz vorne mit dabei, also haben diese Planung ziemlich schnell nach Kriegsende angegangen. Da waren viele andere Städte noch nicht so weit. Und in Frankfurt hat man, wie auch dann später in anderen Städten, alte Militäranlagen genutzt, weil nach Kriegsende waren die ganzen Schießstände und Militäranlagen, die es in Deutschland gab, eben noch im Deutschen Reich gab, waren plötzlich ohne Funktion beziehungsweise durften nicht mehr genutzt werden wegen der Auflagen des Versailler Vertrages. Und das Reich, also die, würde man sagen, Bundesebene, hat eben kein Interesse mehr an diesen Flächen gehabt, hat sich gefreut, wenn die Kommunen sie genutzt haben. So war es dann in Frankfurt, dass man also sehr günstig an ein sehr großes Areal gekommen ist und das eben mit dieser ganz modernen Bauaufgabe gestalten konnte. Und das war in Frankfurt auch noch aus heutiger Sicht eine Riesenleistung, weil die Stadt eigentlich gar kein Geld hatte dafür und es trotzdem auf Biegen und Brechen hinbekommen hat, diesen Sportpark zu realisieren und auch mehr oder weniger in Gänze zu realisieren. Also nicht mit sehr vielen Abstrichen, sondern so, wie er eben von Brommer auch vorgeschlagen war.
Wie er vorgeschlagen war, und das ist jetzt ja die Kuriosität in Frankfurt, in dem modernen Frankfurt, in dem das neue Frankfurt wird jetzt, du nennst es die Frankfurter antike Rezeption, es wird ein Stadion gebaut, das einem antiken griechischen Theater nachempfunden ist.
Das stimmt, ist eine ganz verrückte Bauform, aber ich finde, sie ergibt Sinn. Also sie ist anders als etwa das, was dann in den USA passiert ist, dass man einfach so viel wie möglich antike Bauformen nebeneinander klatscht und sich dran freut und denkt, das sieht authentisch aus. Hier war wirklich eine Konzeption dahinter, nämlich an die Antike anzuknüpfen, dahingehend, dass man Sport, Kunst und Kultur in einem Bau vereint und das eben auch zeigt. Man ist da sehr detailgetreu vorgegangen, gab einen sehr renommierten Archäologen in der Zeit, Heinrich Bulle hieß der, der hat den Architekten beraten. Und unter dessen Beratung ist eben diese Haupttribüne entstanden des damaligen Stadions, die eben aussieht wie so ein antikes Bühnenhaus und auch wirklich sehr originalgetreu dem nachempfunden ist, wie diese Bauformen waren, die wir da kennen. Das heißt, du hast tatsächlich in dem Stadion eine Bühne gehabt, wo Musiker auftreten können, wo Schauspieler hätten auftreten können, die so genutzt werden kann und die gleichzeitig als Tribüne genutzt werden kann, wo sich also das Ganze umdreht, dann sind plötzlich die Zuschauer auf dem Bühnenhaus. Sind also da, wo sonst die Schauspieler werden, da ist dann die Ehrentribüne. Und da, wo so im antiken Griechenland gab es dann den Deus Ex Machina, hieß der, also der überraschend erscheinende Gott, der kommt dann auf der ersten Ebene, auf der Oberbühne und löst irgendwie das Stück zum Guten auf. Da haben dann jetzt die Leute gestanden. Das war die Ehrentribüne, um sich dann da eben sportliche Wettkämpfe anzusehen. Und gleichzeitig solltest du eben auch es für kulturelle Veranstaltungen nutzen können. Und das Letzte noch sehr schön, diese Janusköpfigkeit, also der Tribünenbau war zu zwei Seiten hin nutzbar. Einerseits eben zum Spielfeld und dann aber auch nach außen hin haben wir ja heute noch damals hieß die Aufmarschallee, also dieser schnurgerade Weg, der zum Stadion hinführt, und rechts und links eben die Wiesen. Und man konnte also aus dem Tribünengebäude von der Rückseite aus, da waren so Laubengänge mit Lodgen, also es war offen, konnte man sich anschauen, wenn da auf der Festwiese eben was stattgefunden hat. Also nach alle Seiten hin nutzbar, multifunktionales Gebäude, gab sogar einen Vortragssaal da drin. Also in der Konzeption wirklich sehr, sehr ausgeklügelt und ein sehr schöner Gedanke, dass man diese beiden Aspekte miteinander verbindet.
Aber letztlich für die Praxis eines Sportwettkampfs dann doch recht schwierig, weil ich glaube, es gab 2.500 überdachte Sitzplätze und ansonsten war auf der Haupttribüne überhaupt kein Platz, ja.
You name it. Also das ist das Problem. Der Gedanke war sehr schön. In der Praxis war das ein bisschen schwierig, weil so wie es gedacht war, wurde es dann doch wohl nur sehr selten genutzt, dass sportliche Wettkämpfe die gleiche Zuschaueranzahl anziehen wie ein Konzert. War damals nicht so. Vielleicht könnte man sagen, da sind wir heute erst so weit. Ich meine, wenn wir jetzt hier im Waldstadion Konzerte haben, dann hat das ja auf die entsprechende Zuschauerzahl, damals aber eben nicht. Und das ist auch der Grund, weswegen das Stadion in dieser sehr interessanten Form gar nicht so lange erhalten geblieben ist, sondern sehr schnell umgebaut worden ist.
Frankfurt hat sich auch mit diesem Stadion für Olympische Spiele bewerben wollen. Also 1936 hätten wir auch gern die Welt in Frankfurt begrüßt, aber das hat sich dann nicht ergeben, ja?
Ja, genau. Also es gab diese Idee, das Stadion war durchaus renommiert, war international bekannt. Hier hatte auch 25 die erste Arbeiterolympiade stattgefunden. Und das Stadion war schon so eine Marke in den 20er Jahren, weil es halt sehr modern war, weil eben, ja, wie wir gerade festgestellt haben, der Rest von Deutschland war noch nicht so weit. Frankfurt hatte sein Stadion schon, als die anderen noch gebaut haben. Und deswegen kam er eben auf diese kühne Idee, sich doch zu bewerben für 1936. Und übrigens schon in den 20er Jahren, also 1936 wird ja immer sehr mit den Nazis verbunden, weil die ihre Propagandaspiele haben, aber der ganze Bewerbungsprozess war natürlich früher, also die Entscheidung ist viel früher gefallen. Und am Ende mussten wir aber leider zurückstecken gegen Berlin, obwohl die in der Zeit noch gar nicht so ein modernes Stadion hatten und das dann ja erst später gebaut wurde. Also an der Stelle, wo heute das Olympiastadion in Berlin steht, war damals ein sehr einfaches Trichterstadion, eines der ersten, das deutsche Stadion hieß das, was aber nicht an unser Stadion rangekommen wäre.
Natürlich nicht. Wobei es da auch eine schöne Geschichte gibt an dieser Stelle. Olympiastadion war ja dieses deutsche Stadion und da gab es auch so einen Säulengang und man hat vor einigen Jahren diese Säulen in der Baugrube gefunden und man hat die dann archäologisch geborgen und wieder aufgestellt. Das kannst du dir heute anschauen. Auf dem Gelände Olympiastadion, ich glaube an dem Schwimmbad, ist dieser Säulengang des alten deutschen Stadions wieder. Und diese Anfangsstadien waren ja so, in diesem deutschen Stadion war ein Spielfeld, da war eine Laufbahn und es war ein Schwimmbad drin. Also du saßt auf der Tribüne irgendwie 150 Meter weg, aber du konntest auch alle Sportarten anschauen.
Ja, ja, und verrückt noch von, das wird ja in so eine alte Galopprennbahn reingebaut und die wird noch erhalten. Deswegen aufs Spielfeld kommt man nur durch einen Tunnel, damit man die Galopprennbahn nicht stört und war entsprechend weit vom Spielfeld entfernt. Also absurd aus heutiger Zeit. Aber nicht schlecht, dass sich die Säulen erhalten haben, wusste ich nicht.
Multifunktion. Du hast angesprochen, die Arbeiterolympiade fand hier statt und du hast gesagt, man hatte eigentlich ein bisschen Angst vor diesem ganzen Arbeitersport und von diesem politisch motivierten Sport. Gibt es Erkenntnisse, warum die Stadt Frankfurt gesagt hat, okay, mach die Arbeiterolympiade hier?
Ja, man ist da reingegangen. Ich würde sagen, man hat das ein bisschen kanalisiert und hat deswegen dieses Event hier tatsächlich stattgefunden, hat auch den politischen Druck sicher gespürt. Und Frankfurt war natürlich auch progressiv in dieser Zeit. Also die 20er Jahre und gerade eben die zweite Hälfte der 20er Jahre war Frankfurt ich würde sagen, neben Berlin die demokratischste Stadt in Deutschland. Wir hatten ja die ganze Zeit eine Koalition zwischen der DDP, damals die Liberalen, die haben den Oberbürgermeister Ludwig Landmann gestellt, der SPD und dem Zentrum der katholischen Partei, die es eben damals gab, aber eben keine Radikalen, die mit dabei waren. Und ich glaube, das hat Frankfurt schon zu einer Stadt gemacht, wo solche Events dann auch möglich waren.
Wir hatten 1925 diese Arbeiterolympiade. Das war die einzige, die in Deutschland stattfand. Es gab dann noch eine in Wien und später noch eine, glaube ich, in Spanien. Und der Arbeitersport ist ja von den Nationalsozialisten in Deutschland 1933 schon verboten worden. International hat er sich aber auch nach 45 nie mehr erholt oder ist nie mehr aufleben gelassen worden. Wie war das denn, als die Nazis an die Macht kamen? War das für die ein schöner Ort, dieses Stadion mit diesem antiken griechischen Theater, oder konnten die damit auch nicht so? Sie haben ja Veranstaltungen hier gemacht. Es gab ja verschiedene Veranstaltungen der Nationalsozialisten. Wie sind die mit dieser Bausubstanz umgegangen?
Ja, also grundsätzlich das Stadion, das haben die natürlich als Infrastruktur dankbar angenommen, weil das hat genau in ihr Konzept von Massenaufmärschen und so weiter gepasst. Also Goebbels hat auch dort gesprochen, gab einen, glaube ich, Gauparteitag von den örtlichen Nazis dort, der da stattgefunden hat. Mit den antiken Bauformen, grundsätzlich haben die Nazis das ja auch oft aufgegriffen, wenn man sich so die etwa dieses Reichsparteitagsgelände in Nürnberg anschaut, das steht ja noch großteils, oder eben auch dann beim Olympiastadion. Aber wenn die das gemacht haben, dann meistens völlig überformt und ins Monumentale gesteigert, also war wahnsinnig brutal schon. Und da passt schon das Frankfurter Stadion nicht so rein, weil es eben doch sehr ausdifferenziert war und zwar ein Aufgriff, also eine antike Rezeption, aber eine sehr zurückhaltende. Also das war nicht bombastisch, wie die Nazis das hatten. Und die haben sich vor allen Dingen an dem Namen gestört, am Stadion, haben gesagt, nein, das ist ja ein ausländischer Name, wir wollen einen deutschen Namen dafür haben, wo man dann zu dem glorreichen Namen Sportfeld kam. Also ob das Stadion nicht eher abwertet, ist doch sehr die Frage. Aber nein, also der griechische Begriff durfte nicht sein, wurde ausgemerzt. Die Stadtverwaltung hat noch versucht, sich dagegen zu wehren und haben darauf verwiesen, das ist eine Marke, das ist international etabliert. Wenn wir hier irgendwie Länderspiele haben möchten, dann muss das so bleiben. Die kennen das als Stadion Frankfurt und nicht irgendwie als Sportfeld oder sowas. Aber letztlich hat sich dann der NS-Oberbürgermeister durchgesetzt und diese Namensänderung verfügt. Und so blieb es dann eben erstmal bis Kriegsende.
Was ja eigentlich auch ein Witz ist, weil Sport ja auch kein deutscher Begriff ist. Aber stimmt, man hat es übernommen, und langjährige Eintracht-Fans werden sich erinnern, dass man bis 2005 hier noch am Bahnhof Sportfeld angehalten hat. Und dann hat man gemerkt, oh je, das ist ja der alte NS-Begriff. Und dann hat man es umbenannt in Stadion. Aber wenn ihr mal mit der S-Bahn vorbeifahrt in Richtung Flughafen, linke Hand gibt es immer noch ein Gebäude, auf dem aufgedruckt ist Sportfeld. Das ist quasi dieser Begriff. Ich glaube, von 1935 wurde das umbenannt. Ja. Genau. Wir sind jetzt mit der Historie eigentlich fast durch. Wir kommen jetzt zu den Eintracht-Momenten. Was ich nochmal kurz sagen wollte, ist, dass dieser Bezug auf dieses antike griechische Theater. Es gibt Fotos von einem Länderspiel Deutschland gegen Italien 1930. Mhm. Und wenn die Fotografen auf der Gegentribüne saßen und haben dann in Richtung Haupttribüne fotografiert, siehst du Zweikämpfe immer vor einer tollen Theaterkulisse. Mhm. Also man kann schon sehen, wie man sich das gedacht hat. Du hast dann auch den Sportwettkampf vor einer tollen Kulisse gehabt, ja.
Ja, genau. Es ist sogar eigentlich schöner, auf der Gegengerade zu sitzen.
Genau.
Weil man dann eben diesen Hintergrund hat.
Ja, ja. Gut, Julius, wir kommen zu deinen drei Eintracht-Momenten. Was war dein schönster Eintracht-Moment?
Schönster Eintracht-Moment war 2018, Pokalfinale gegen die Bayern. Und ich weiß noch, da war ich mit meiner heutigen Frau, damals Freundin, wir waren im Urlaub, irgendwie Christi Himmelfahrt oder irgendeiner der Feiertage, und saßen da im Ferienhaus und haben das Spiel geschaut im Fernsehen. Und wir hatten eigentlich beide nicht das Gefühl, dass das klappen kann. Also wir waren im Jahr davor beim Public Viewing gegen Dortmund. Da hatten wir das Gefühl, heute wird es was. Und jetzt war, ach, gegen die Bayern, nee. Ach, also wir gucken es, aber das wird nichts. Und dann macht er dieses Ding. Also der rennt da aufs Tor zu, und du denkst, nee, das versemmelt er, das wird nichts. Und dann ist der drin. Wir haben den reingebrüllt, diesen Ball. Und dann kommt der Ausfall. Ich denke, ja gut, jetzt läuft's halt wie immer. Klar, gleich ist vorbei, Bayern werden gleich nochmal treffen, eiskalt, humorlos. Nein, und dann das 2-1. Also die Wände haben gebebt, wir haben uns unglaublich gefreut und ich konnte den ganzen Abend nicht glauben. Also ich habe immer noch mal abends im Bett ins Handy geguckt. Ist das jetzt wirklich? Nochmal nach, was schreibt denn hier der Kicker? Steht das da echt? Die haben gewonnen, das gibt's nicht. Naja, und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich weiß, okay, die Frau kann ich auch heiraten, das haben wir auch gemacht.
Was war dein schlimmster Eintracht-Moment?
Der schlimmste Eintracht-Moment oder... Ja, ich glaube, es war nicht so ein Moment, sondern es war so eine Phase, war dieser völlig unnötige Abstieg 2011. Ich glaube, so der Kristallisationspunkt ist, wie Christoph Daum da auf der Pressekonferenz sitzt und nicht mal so richtig weiß, was zu sagen. Und er sagt, ja, wenn der Kopf richtig funktioniert, dann ist er das dritte Bein. Und man denkt, oh. Man wusste in dem Moment, das wird nichts mehr. Das war ganz furchtbar.
Ja, es ist entsetzlich. Man denkt nicht gerne darüber nach. Und dann doch, wir haben im Museum haben wir so einen Torstopp-Trick für Kinder, die müssen sich anschauen. Und da lassen wir immer wieder Gekas im 5-Meter-Raum gegen die Bayern, wo er nur seinen Fuß hinhalten muss. Und dann macht er es 2-0 und wir bleiben drin. Das ist entsetzlich. Manchmal geht's so, aber dann, ja. Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht?
Würde eher sagen Jugend. Wie gesagt, durch die Exilerfahrung war es alles ein bisschen später. Das war der Aufstieg 2005. Da weiß ich noch, es war ja bis zum letzten Spieltag nicht klar, schaffen wir das nicht. Und dann war dieses Spiel gegen Wacker Burghausen. Und ich weiß, das habe ich irgendwie auf DSF gab es damals, die haben da so eine Konferenz zweite Liga gemacht, auch erst hinterher. Also das Spiel war vorbei und ich habe geguckt, dass ich es bloß nicht mitkriege, dass mir keiner was vom Ergebnis sagt. Und habe das dann da im Kinderzimmer geguckt und immer mit Werbeunterbrechung, Konferenz und wird's was. Und da waren wir durch und ich war überglücklich.
Sehr gut. So, wir kommen zum Finale unseres Podcasts Eintracht vom Main zur Historie des Stadions. Die wunderschöne Haupttribüne, nachempfunden einem antiken griechischen Theater, wurde im Vorfeld der WM 74 abgerissen. Also, wir haben quasi mit diesem tollen Gebäude von 1925 bis 1972 arbeiten müssen, was mit Gründung der Bundesliga schwierig war. Ich habe es gesagt, 2.500 überdachte Sitzplätze. Es war nicht mehr luxuriös, es war nicht mehr komfortabel für die Leute. Dann wurde das abgerissen. Wir haben eine Haupttribüne gekriegt, so einen Zweckbau mit vielen überdachten Plätzen und man war zufrieden damit. Meinst du, heute wäre diese Haupttribüne was für den Denkmalschutz?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Problem ist halt, die war sehr schnell schon baulich überformt. Also schon in den 20ern hat man zusätzliche Sitzreihen eingebaut und dann in den 30ern, da war die schon so zugebaut, dass man diese Bühne nicht mehr erkannt hat, dass du konntest dieses Bühnenhaus noch irgendwie erahnen. Aber das wäre wahrscheinlich dann schon für den Denkmalschutz die Herausforderung gewesen. Was erhältst du denn dann? Also willst du, dass man das rückbaut und das Historische rekonstruiert? Willst du diese Überformung erhalten, die aber irgendwie diesen Gedanken ad absurdum führt? Oder was machst du? Und klar, also damals war der Denkmalschutz sowieso noch nicht so streng oder so weit, wie er heute ist. Aber ich glaube auch, wenn wir heute in so einer Situation wären, den Bau so vorzufinden, eben nicht im Originalzustand, das wäre eine Herausforderung.
Das wäre eine Herausforderung. Und wenn man sich heute das Gelände anschaut, kann man sich ja immer noch vorstellen, wie es 1925 war, als man so weit geplant hat. Man hat das Stadion Bad gemacht, man hatte die Radrennbahn, man hatte ein Tennisstadion, die Wintersporthalle, die bis heute steht. Wie schaust du heute als Vertreter des neuen Frankfurts auf dieses Gelände, wo man doch immer noch erkennt, was man sich damals damit gedacht hat? Das ist ja eigentlich ein großes Privileg, so ein Gelände zu haben, oder?
Ja, also das ist toll, dass du diese Konzeption immer noch siehst, dass du das Stadionbad noch hast, dass du das Stadion selbst, auch wenn es ein anderes ist, noch an genau der gleichen Stelle hast, dass du die Wegführung noch hast. Das ist echt schön. Was ich echt bedauerlich finde, ist, dass es die Radrennbahn nicht mehr gibt. Klar, das war aus der Zeit gefallen, das war nicht mehr der Massensport, dann gab es ja noch einige Zeit da diese, das als Eishalle zu nutzen. Es ist trotzdem schade, wenn man dann den Parkplatz sieht, bestimmt ist er wichtig und praktisch, aber gibt mir immer einen kleinen Stich ins Herz, wenn ich es von oben sehe.
Das finde ich natürlich auch. Jetzt soll da ja eine große Halle hingebaut werden. Aber in der Radrennbahn war ja in den 90er Jahren, End-90er, das erste Frankfurter Sportmuseum untergebracht. Heinz Ulzheimer hatte da Räumlichkeiten und da waren wir immer mal wieder drin. Der Heinz Ulzheimer hat ganz tolle Sachen gerettet für die Eintracht aus der Geschichte. Und dieses Gebäude Radrennbahn, das war ja wirklich noch in dem Zustand von 1925. Oben auf der Tribüne waren noch die Bänke, da waren sogar noch die Presseplätze mit Schreibtischen. Und wir haben uns eigentlich mehr vorgenommen, dass wir da so eine Sitzbank klauen müssen für ein irgendwann entstehendes Eintrachtmuseum. Aber irgendwann kamen wir hin, da war das alles abgerissen. Also es war ein tolles, tolles Gebäude. Die Topografie ansonsten ist erhalten geblieben und man kann eigentlich ganz gut noch erkennen, wie das hier gedacht war, oder?
Ja, genau. Also die Konzeption, die hast du nach wie vor. Du hast diesen Gedanken, im Grünen eine riesige Sportanlage zu errichten, den Gedanken eines Waldstadions und eben auch das Ganze zu öffnen zur Stadt hin. Und ganz wichtig, was man heute noch sieht, was damals wichtig war, die Anbindung an die Straßenbahn. Das war damals sehr modern und ist ja bis heute eine super Sache.
Ja. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Julius. Das war hochinteressant. Ich hätte noch eine letzte Frage, die wir immer so im Halbwissen bei uns sagen. Man sagt immer, das Frankfurter Stadion ist eigentlich vergleichbar mit dem Sportpark in Müngersdorf. Kannst du das bestätigen? Mhm. Köln auch so ein Sportpark?
Es ist ähnlich, weil die Konzeption eben ähnlich ist. Und also, ich glaube, das ist sogar ein bisschen früher entstanden. Also jedenfalls unter Adenauer, der ja viele als Kölner Oberbürgermeister viele Großprojekte auch angestoßen hat. Und da ist halt auch diese Idee, so einen ganzen Sportpark zu machen, wo mehrere, ich glaube, die haben auch ein Schwimmbad da, wo mehrere Sportarten unterkommen, auch im Grünen gelegen, auch eben an den ÖPNV angebunden. Und das ist halt in dieser Zeit, in den 20er Jahren, wirklich was ganz Modernes. Und deswegen würde ich schon sagen, da gibt es klare Parallelen. Und vielleicht haben die auch ein bisschen voneinander abgeguckt.
Und ich glaube, in Köln steht sogar die Radrennbahn noch. Auch ein bisschen verwildert, aber sie steht noch.
Möge sie erhalten bleiben.
Möge sie erhalten bleiben. Dr. Julius Reinsberg, ganz herzliches Dankeschön. Ich danke euch fürs Zuhören. Im nächsten Schritt geht es dann an das WM-Stadion 74 mit Winnie Nass. Hört euch auch das an. Und dann kommt zum letzten Teil Patrick Meyer. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke.